Ihr ahnt vielleicht schon, worum es heute geht. Aber ich versuche erstmal einen größeren Zusammenhang herzustellen. Ihr kennt ja alle die Lebensgeschichte Jesu. Das, was ich heute erzählen will, geht um ein Gleichnis, das er kurz vor seinem Tod, vor seiner Hinrichtung erzählt hat. Also im Gesamtkonzept, Jesus zieht nach Jerusalem ein. Die Beschaffung eines Reittieres ist kein Problem, die Menge ist begeistert, man breitet vor ihm Kleider und Zweige aus und alle rufen Hosianna, dem Sohn Davids. Dann geht Jesus in den Tempel und räumt da erstmal auf, sorgt dafür, dass die Händler wenigstens eine kleine Weile keine Geschäfte treiben können, tut aber auch viele Wunder und heilt Blinde und Lahme. Das ist den Hohepriestern und Schriftgelehrten ein Dorn im Auge. Sie stellen Jesus zur Rede und am schlimmsten ist es für sie, dass er sich mit dem Hosianna-Ruf feiern lässt. Aber Jesus lässt sie stehen, indem er ihnen Psalm 8, Vers 3 zitiert. Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Dann kommt die Geschichte mit dem verdorrten Feigenbaum und dann die Frage nach seiner Vollmacht, die Jesus nicht beantwortet hat, weil ihm die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht sagen wollten, aus welcher Autorität heraus Johannes getauft hat. Und was kommt als nächstes? Das Gleichnis von den ungleichen Söhnen und danach das von den bösen Weingärtnern, die alle boten und schließlich den Sohn des Herrn töteten. Und danach kommt die königliche Hochzeit. Jesus will mit allem wahrscheinlich ungefähr auf dasselbe hinaus. Aber heute habe ich mir das Gleichnis von den ungleichen Söhnen vorgenommen. Es steht bei Matthäus im 21. Kapitel ab Vers 28. Matthäus 21 ab Vers 28. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von beiden hat des Vaters Willen getan? Sie sprachen, der Erste. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr saht, reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach geglaubt hättet. Vordergründig können wir wohl alle mit der Situation etwas anfangen. Wer hätte es nicht schon erlebt, dass er zu irgendetwas seine Zusage gegeben hätte und es dann doch nicht gemacht hat? Sei es, dass man keine Zeit gefunden hat oder einfach salopp gesagt keinen Bock hatte. Oder andersrum, dass er absolut keine Lust hatte, eine Bitte zu erfüllen und es dann zwar widerwillig, aber halt doch gemacht hat. Es kommt jetzt gleich wieder, ne? Ich kann für mich beide Situationen in Anspruch nehmen. Meine Mutter hat ihre erste Spülmaschine erst bekommen, als wir Kinder schon aus dem Haus waren. Das heißt, dass das Geschirr von Hand gespült wurde und dass wir Kinder immer abtrocknen mussten. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich Ja gesagt habe und dann ganz plötzlich dringend zur Toilette musste. Was so lange dauerte, bis mein Bruder alles alleine abgetrocknet hatte. Es kam aber auch vor, dass ich gleich sagte, dass ich keine Lust hätte, vor allem dann, wenn meine Eltern samstagabends Besuch hatten und es zu spät wurde, um den Abwasch noch am Abend zu erledigen. Mir war es ja klar, dass dann der einzige freie Tag in der Woche schon doof anfängt. Seltsamerweise machte es mir dann richtig Freude, am nächsten Morgen, ganz früh, so um 6 Uhr etwa, aufzustehen und so leise wie es eben ging, das ganze Geschirr abzuwaschen, abzutrocknen und wieder in die Schränke zu räumen. Am meisten freute ich mich dabei auf das überraschte Gesicht meiner Mama, wenn sie aufstand und sah, dass schon alles fertig war. Wenn Jesus sagt, ein Mann hatte zwei Söhne, dann kommen einem noch eine ganze Menge anderer Geschwisterpaare aus der Bibel in den Sinn. Fast immer sehr ungleiche Typen, irgendwo in den Extremen von Gut und Böse angesiedelt. Kain und Abel, Jakob und Esau, Josef und seine Brüder. Auch Schwestern kommen vor, Maria und Martha. Und natürlich jetzt die Brüder aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Irgendwie gibt es da immer wieder überraschende Lebenswendungen, Lebenswege, die sich oft zu Gott hinkehren, gerade dann, wenn wir es gar nicht vermutet hätten. Hier könnte es krasser nicht sein. In unserem Gleichnis sagt der eine Nein und handelt dann doch, und der andere ist ein Ja-Sager, tut aber nichts. Klar ist, dass keiner das tut, was er vorher gesagt hat. Da sind sich die Brüder einig. Auf keinen ist wirklich Verlass. Wenn es jetzt hier aufhören würde, könnte man Jesus unterstellen, dass er uns eine Moral einpauken möchte, so nach dem Motto, wer das Richtige tut, kommt in den Himmel, egal was wir sagen. Dann würden wir doch sofort versuchen, uns in dem einen oder anderen Sohn wiederzufinden. Aber Jesus wollte seinen Zuhörern etwas ganz anderes sagen. Was hat Jesus wirklich gemeint und was hat das mit den Zöllnern und Huren zu tun und mit den Pharisäern und Schriftgelehrten oder gar mit uns? Jesus fragt beinahe keck, was meint ihr? Wer hat den Willen des Vaters erfüllt? Die Schriftgelehrten und Pharisäer geben natürlich die richtige Antwort. Jesus möchte gerne, dass wir das Richtige selbst erkennen. Aber jetzt wird es spannend. Jetzt kommt so richtig starker Tobak. Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Jetzt haben sie die richtige Antwort gegeben, dann kriegen sie so eine Antwort. Das muss ein richtiger Schock gewesen sein. Nebenbei bemerkt, kommt die Zusammenstellung Zöllner und Huren in der ganzen Bibel nur hier in diesem Gleichnis vor und das gleich zweimal hintereinander. Zöllner und Huren. Damals galten sie als der Abschaum der Gesellschaft. Heute würde man sie als Wirtschaftsverbrecher und Prostituierte bezeichnen. Dazu kämen vielleicht Junkies, Zuhälter, andere Verbrecher und Betrüger, die Erfolglosen, die Versager. Und die sollen eher ins Reich kommen als die Schriftgelehrten und Pharisäer oder als wir braven Adventisten? Wer waren denn die Pharisäer und Schriftgelehrten? Sie waren die besonders Gerechten und Frommen und allen voran die Hohepriester. Sie bemühten sich, ein heiliges Leben zu führen. Sie waren die geistliche Elite des Volkes. Sie achteten die Gesetze und forderten ihre Einhaltung. Sie haben gebetet und gefastet. Sie waren es, die auf jedes Tüpfelchen achteten. Und wie sieht es da mit uns aus? Wenn Jesus schon die Ultrafrommen so schonungslos angeht, wären wir doch wahrscheinlich viel weniger beten und weniger spenden, weniger oder gar nicht fasten und es oft einfach so laufen lassen, wie es halt kommt? Oder erkennen wir uns wieder? Wir bemühen uns auch um ein heiliges Leben, halten uns auch für die Elite der Gläubigen, achten die Gesetze und fordern ihre Einhaltung, fasten und beten. Haben Sie vielleicht zu viel gefastet, zu viel gebetet, zu viel gespendet und zu viele Gesetze beachtet? Kann man das überhaupt? Wenn wir zum Gleichnis zurückkommen, setzt Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer dem Ja-Sager gleich, der nichts tut. Und die Zöllner und Huren dem Neinsager, der schließlich doch den Willen des Vaters tut. Zu wem soll oder will ich denn jetzt gehören? Ich habe eigentlich zu beidem keine Lust. Ich will weder Zöllner und Hure sein, noch Pharisäer und Schriftgelehrter, so wie sie hier beschrieben sind. Das ist ja auch einfach verkehrte Welt. Kein Wunder, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten wütend wurden. Die Zöllner und Huren sind es doch nicht, die Gottes Willen tun. Sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten, halten Gottes Gebote. Sie sind es doch, die in Gottes Weinberg arbeiten. die Zöllner und Huren arbeiten doch wer weiß wo, nur nicht in Gottes Weinberg, oder? Außerdem, es kann doch nicht sein, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer auf der einen Seite und die Zöllner und Huren auf der anderen Seite beides Söhne des einen Vaters sind? Dann wären ja die Zöllner und Huren die Brüder und Schwestern der Pharisäer und Schriftgelehrten. Oh, wie undenkbar! Das geht einfach gar nicht, das ist auf Neudeutsch ein absolutes No-Go. Dazu kommt, dass der Vater im Orient die Autorität schlechthin war. Es kam eigentlich nicht vor, dass man ihm ein Nein erwiderte. Allein das ist schon eine Ungeheuerlichkeit. Damit wäre man ja noch einverstanden gewesen, dass die Zöllner und Huren dem Vater ein Nein entgegenschleudern. Das kennt man ja nicht anders von denen. Die waren ja schon immer aufmüpfig und gehörten gar nicht zur ehrenwerten Gesellschaft. Aber der Vater im Gleichnis rügt ihn nicht. Er geht einfach stillschweigend weiter zum nächsten Sohn. In der Bibel gibt es da auch noch einige Beispiele. Jeremia, Jona und Paulus beispielsweise. Es scheint so, dass Gott irgendwie ein besonderes Faible für Spätzünder hat. Jesus macht es ja sehr geschickt. Er spricht ja nur von zwei Söhnen. Da können alle mitdenken. Da weiß ja noch niemand, dass Jesus mit den zwei Söhnen, die Schriftgelehrten und Pharisäer auf der einen Seite und die Zöllner und Huren auf der anderen Seite meinte. Diese Katze hatte er erst hinterher aus dem Sack gelassen. Daher fiel es ihnen auch noch relativ leicht, Jesu Frage richtig zu beantworten. Sie wussten nicht, dass der zwar Nein sagte, aber den Willen des Vaters tat, nicht die Braven und Frommen, vielleicht etwas Unwilligen sind, sondern die, die man für unberührbar hielt und umgekehrt. Diese Erkenntnis hat dann ja auch eingeschlagen wie eine Bombe. Wenn Jesus hier aufgehört hätte, wäre ein Urteil gefällt, aber Jesus will nicht urteilen. Daher gibt er eine Begründung an. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht, aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr saht, reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach geglaubt hättet. Diese Begründung ist nicht weniger brüskierend als das davor. Erstens, wer ist schon Johannes? Zweitens, wer will schon das gleiche glauben wie Zöllner und Huren? Drittens, wie soll man sich bitteschön Zöllner und Huren als Vorbild nehmen? Viertens, was sollen wir überhaupt bereuen? Die Welt der Schriftgelehrten und Pharisäer ist hier derart ins Wanken gekommen, dass sie ihrer Meinung nach Wege suchen mussten, den vermeintlichen Zerstörer alter, echter, göttlicher Gesetzesordnung aus dem Weg oder besser noch aus der Welt zu schaffen. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass ihre Art, den Glauben zu leben, in irgendeiner Weise zu kritisieren gewesen wäre. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass andere, die nicht in ihr Schema passten, ins Reich Gottes kommen sollten. Sie waren ein exklusiver Verein, also jemand, der ausschloss. Dazu neigen wir Adventisten bisweilen auch. Manche von uns denken, dass nur Adventisten auf die neue Erde kommen. Aber Jesus hat in vielen Stellen seine Schäfchen und einige sind sogar in gar keinem Stall, sondern sozusagen in freier Wildbahn. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sortierten die Menschen nach ihrer eigenen Einteilung und Zöllner und Huren gehörten bestimmt nicht dazu. Damit haben sie eigentlich schon ein Urteil gesprochen. Aber das Urteilen steht niemand anderem zu als Gott allein. In Matthäus 7, Vers 1 sagt Jesus in aller Deutlichkeit, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und in Lukas 6, Vers 37 baut er das noch ein bisschen aus. Da sagt er, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Aber in der Begründung steckt noch mehr. Lesen wir sie noch einmal. Denn Johannes kam zu euch und wies euch den Weg der Gerechtigkeit. Und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr saht, reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach geglaubt hättet. Der Weg der Gerechtigkeit. Dazu schauen wir mal, was Johannes gesagt hat. Mit welchem Kernsatz hat Johannes und übrigens auch Jesus seinen Dienst begonnen? Was ist das Erste, das sie gesagt haben? Die erste Aufforderung. Für Johannes steht es in Matthäus 3, Vers 2 und für Jesus im 4. Kapitel, Vers 17. Also Matthäus 3, Vers 2 und Matthäus 4, Vers 17. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und in Matthäus 4, Vers 17: Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es ist zweimal derselbe Satz: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die Zöllner und Huren haben es als Chance begriffen und angenommen. Nicht alle natürlich, aber doch etliche. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben es abgetan, so nach dem Motto: Das haben wir doch nicht nötig. Auch hier bestimmt nicht alle. Es gab auch etliche, die Jesus glaubten. Über das Himmelreich kann man jetzt extra Predigten hören. Das würde jetzt meinen Rahmen sprengen. Wir wissen, dass es ein bisschen schon da ist und im Großen als neue Erde noch zukünftig ist. Aber die Kernaufforderung lautet: Tut Buße. Was heißt das? Buße tun, bereuen, sich besinnen. Es muss mehr sein als nur eine Sinnesänderung. Das Wort Buße ist inzwischen auch ein bisschen verdorben. Wenn wir heute von Buße sprechen, haben wir ein Bild vor Augen, wo der Büßer mit gesenktem Kopf auf den Boden starrt und auf Strafe wartet. Auch der Satz „Das sollst du mir büßen“ bedeutet nichts anderes, als dass ich die Rache des anderen zu spüren bekommen soll. Wir bekommen ein Bußgeld aufgebrummt, wenn wir zu schnell gefahren sind oder falsch geparkt haben. Wenn wir das Wort büßen hören, meint das im neuen Sprachsinn, dass wir selber es in Ordnung bringen, wieder gut machen oder uns bestrafen lassen müssen. Aber das meint die Bibel überhaupt nicht. Da bedeutet Buße tun, dass ich den Blick von meinen Bedürfnissen, meinen Verfehlungen, meinen Sackgassen, meinen dummen Gedanken abwenden darf und meinen Blick heben und auf Jesus blicken darf. Buße bedeutet Umkehr, und Umkehr bedeutet, dass ich nicht mehr weg von Gott mit gesenktem Kopf meinen eigenen Weg gehen muss, sondern dass ich mich bei Jesus einhaken und mit ihm in Richtung Himmelreich gehen darf. Buße bedeutet, dass ich alle meine Schuld Jesus übergeben kann und frei bin. Buße bedeutet also, dass ich in ein liebendes Verhältnis mit Gott trete. Das ist der Weg der Gerechtigkeit, den Johannes seinen Mitmenschen gezeigt hat. Die Zöllner und Huren wollten diesen Weg der Gerechtigkeit gehen. Sie wussten, dass sie Sünder sind und Erlösung brauchten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten meinten, dass sie das nicht nötig hätten. Ihre Rechtschaffenheit trennte sie vom Himmelreich. Nicht, weil sie rechtschaffen waren, sondern weil sie sich auf ihre eigene Gerechtigkeit verlassen haben und den Schöpfer, der hinter den Gesetzen steht, aus den Augen verloren haben. Der Sohn, der Ja gesagt und nicht gehandelt hat, hat sich nur um sich selbst gekümmert. Die Arbeit im Weinberg und wohl auch ein Stück weit sein Vater waren ihm egal. Dem Sohn, der Nein gesagt hat, tat es dann leid, Nein gesagt zu haben. Du bist ein Schatz, danke. Tatsächlich einen trockenen Hals gekriegt. Dem Sohn, der Nein gesagt hat, tat es dann leid, Nein gesagt zu haben. Und wohl auch aus Liebe zum Vater tat er dessen Willen schließlich doch. Jesus wollte klar machen, dass das Himmelreich für alle Menschen offen ist, die den Vater lieben. Dass sich jeder bekehren kann. Dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. dass sich Gott eine lebendige Beziehung zu uns wünscht. Dazu gehört, dass wir gerne seinen Willen tun. Lasst uns die Aufforderung annehmen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das gilt ohne Ansehen der Person. Das gilt für uns alle. Und glücklicherweise, Gott sei es gedankt, auch für mich.